Ja, nach längerer Zeit wollen wir wieder den Thessalonicher Brief aufschlagen. Es ist schön, sich wieder dem Wort zu stellen und unter das Wort zu stellen. Wir kommen heute zum 2. Thessalonicher Kapitel 3. 2. Thessalonicher Kapitel 3 ab Vers 6. Wir gebieten euch aber, ihr Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Lass uns noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten, wenn wir über sein Wort nachdenken. Herr, wir danken dir, dass wir uns so vor dir versammeln dürfen. Wir danken dir, dass du dein Volk zusammenrufst, um von dir ausgerichtet zu werden. Wir danken dir, dass du uns dafür dein Wort gegeben hast. Wir danken dir für die Gemeinschaft der Heiligen, für die Gemeinde. Und wir danken dir für die Weisheit, mit der du bestimmt hast, dass wir einander helfen und unterstützen und ermutigen sollen. Und so bitten wir dich, dass du auch diese Zeit nun miteinander gebrauchst. Hilf uns auf durch deinen Heiligen Geist. Lass mich reden in deinem Heiligen Geist. Lass uns hören durch die Belehrung deines Heiligen Geistes. Und gib uns das Leben, von dem du hier sprichst. Wir sind abhängig von dir. Wir brauchen deine Hilfe. Wir schauen auf Jesus, deinen Sohn, und preisen dich, dass er unser Hohepriester geworden ist, unser Brandopferaltar, der sich selbst zum Opfer gab, damit wir gerechtfertigt durch die Gnade in Christus Erben des ewigen Lebens würden. Gelobt sei der Name dafür. Sieh den an, den du durchbohrt hast. Sieh den an, der vollkommen gelebt und sein Leben gegeben hat. Und Herr, du hast uns gesagt, dass du uns in ihm alles gegeben hast, was wir brauchen zum Leben und zur Gottseligkeit. In diesem Bewusstsein wollen wir uns deinen Anweisungen stellen und dich preisen für die Macht der Gnade. Amen. Ja, wir kommen hier zu einem ganz praktischen Teil dieses Briefes. Hier geht es um Ordnung, um Arbeit, um einen unordentlichen Wandel und dann, was ein ordentlicher Wandel ist. Und dann ganz praktisch, wie die Gemeinde das umsetzen soll. Denke ich, fordert uns ganz schön heraus, auch in unserer Zeit eine biblische Sichtweise auch einzunehmen. Wenn wir aus einem Und viele von uns kommen aus einer Familie, die eine gute Arbeitsethik hat. Und diese Arbeitsethik haben wir mitgenommen und wir haben viel gelernt von der Arbeit oder wie man gut arbeiten soll. Und es gibt gewisse auch Sätze und Worte, die wir gebrauchen, die eigentlich uns sehr schnell in Übereinstimmung bringen mit dem, was wir hier auch im Text gelesen haben oder wo wir sagen würden, natürlich, das ist doch ganz normal so. Und wir sehen auch andere Völker, die das nicht haben. Paulus sagt zum Beispiel von den Kretern, er schreibt an Titus und sagt, die Kreter sind Lügner, faule Bäuche. Und er nennt sie einfach faule Bäuche und wir würden sagen, ist das nicht ein Vorurteil, das er hat? Völker können ganz schön geprägt werden von gewissen Haltungen und von gewissen Dingen. Viele von euch wissen, dass ich ein paar Jahre in Südamerika war und die Indianer, die würden nicht arbeiten gehen, wenn sie nicht der Hunger treibt. Das wäre einfach so. Mein Schwager, der hat mal versucht, ihnen ein normaleres Gehalt zu geben. Das heißt, er hat gesagt, wenn der Indianer die gleiche Arbeit macht wie der Paraguayer, muss er auch das gleiche Gehalt bekommen. Und das hat er dann gemacht. Nun, in der nächsten Woche war der Indianer nicht mehr da. Und als er ihn dann in der übernächsten Woche zur Rede stellte, warum er nicht mehr da war, hat er gesagt, wieso, ich habe doch genug Geld gehabt zum Essen und Trinken, ich brauche das doch nicht. Das heißt, er hatte eine ganz andere Haltung zur Arbeit und wenn man dann praktisch sieht, was er macht, wenn er sein Gehalt bekommt, dann fährt er in die Stadt und dann kauft er erstmal ein. Eis, Lutscher, Zucker, Fanta, Cola und so weiter. Und dann haut er das ganze Geld auf den Kopf. Das heißt, alles nur für den Genuss, um dann vielleicht auch noch einen Sack Reis oder Brot zu kaufen, wovon er den Rest der Woche lebt. Und bevor er das nicht verbraucht hat, geht er gar nicht wieder zur Arbeit. Das sind andere Dinge. Und ich kann nicht sagen, dass ich etwas Besseres bin, nur weil ich einen besseren Hintergrund habe und mehr, sagen wir mal, christliches Gedankengut, biblische Tugenden mitbekommen habe als er. Er hat einen anderen Hintergrund. Ihm wurden Gesetzmäßigkeiten gegeben, mitgegeben, nach denen er lebt. Und auch wir haben solche Ideale. Als wir mal unterwegs waren, dann trafen wir einen, der stand mit seinem Wohnwagen auf einem schönen Platz, also recht hoch gelegen, einen schönen Ausblick. Und ich sage, was machst du hier, wo kommst du her? Und er sagt, ich arbeite. Und es dauerte sehr lange, bis er überhaupt zum Arbeiten kam, aber er war Programmierer und sein Ideal war es, einfach durch die ganze Welt zu reisen und von da zu arbeiten, wo er gerade war. Also fuhr er von einem schönen Platz zum anderen und wenn dann endlich die Zeit war, dann machte er sich auch an die Arbeit und verdiente so sein Geld. Und er meinte, es ist ja okay, wenn ich genug verdiene und mir das leisten kann, dann ist alles in Ordnung. Ist das in Ordnung? Ist das richtig? Nun, die Mehrheit unserer Arbeiter würde sich morgens aus dem Bett quälen und würde dann während der Arbeit die ganze Zeit auf die Uhr gucken, wann endlich Feierabend ist. Und Viertel vor würden sie dann, oder 20 vor, oder manche auch halb und manchmal sogar eine Stunde vorher, würden sie sich schon langsam auf die Zeit hinbegeben, an dem sie die Karte stempeln dürften, dass sie Feierabend haben. Das ist eine gewisse Arbeitsmoral. Und so arbeitet man von Tag zu Tag und von Wochenende zu Wochenende und dann von Urlaub zu Urlaub. Kann jeder das machen, wie er das möchte? Ist das einfach optional? Ist das eine Möglichkeit? All diese Fragen beantwortet Paulus hier in diesem Text. Nun, ich habe mir mal die Mühe gemacht und gefragt, was denn die christliche oder nicht die christliche, was denn die gesellschaftliche Herausforderung war in der Zeit, in der Paulus das schrieb, dann kann man sehr einfach nachlesen, dass der römische Bürger Handarbeit, Arbeit mit den Händen als etwas Niedriges seiner unwürdig anschaute. Das wäre etwas, was man vermeiden sollte. Das heißt, nicht der römische, der griechische Bürger. Im alten Griechenland war das als etwas Minderwertiges. Also möglichst sollte man sich mit Philosophie, mit Politik und mit anderen Dingen beschäftigen und nicht einfache Handarbeit tun. Und der Römer hat eben auch diese Arbeiten, also die praktische Arbeit nicht als negativ angeschaut, aber doch die Arbeit als Angestellter. Und wir sind in der Situation, wo wir dann, um das nochmals zu übertragen, wo wir dann manchmal in Situationen kommen, wo nur der, also dass wir Arbeit nur im Bereich der offiziellen, institutionellen Arbeit bewerten. Ja, wir sagen, fleißig ist, wer 40 Tage die Woche arbeitet oder meinetwegen 35 bis 40 Stunden die Woche arbeitet. Genau. Und das nennen wir fleißig. Wenn also jemand nicht institutionell arbeitet, dann stellen wir das schon irgendwie in Frage, ob das überhaupt richtige Arbeit ist. Und wir bedenken nicht, dass in der Zeit, als Gott sein Wort geschrieben hat und als er auch seine Gebote dem Volke Israel gab, und hier helfe ich uns oder beginne ich mit dem ganz entscheidenden vierten Gebot, gedenke des Sabbattags, um ihn heilig zu halten. Meistens ist nun das im Kopf, aber das Gebot geht weiter. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Und wir sehen eben, dass, und dann begründet er das und sagt, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er begründet es zur Zeit Moses, und wir könnten sagen, mit Dingen, die tausende Jahre vorher waren, begründet er das und sagt, warum gebe ich euch dieses Gebot? Nun, weil ich so gehandelt habe und weil ich so die Erde gemacht habe, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Gott ist ein arbeitender Gott. Und vielleicht noch, genau, das ist sozusagen die Grundlage, die Gott gab zum Arbeiten. Und manchmal nehmen wir das noch, manchmal haben wir auch noch diese falschen Vorstellungen vom Paradies, dass wir denken, das Paradies ist ein Ort, wo wir nicht arbeiten, sondern nur rumliegen und essen und trinken und es uns gut gehen lassen. Aber was sagt Gott zu Adam und Eva vor dem Sündenfall? Er sagt zu ihnen, dass er sie in den er sagt über sie, dass er sie in den Garten setzte, um den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und wenn man dann die Ausmaße des Gartens mal anschaut und dann auch die Aufgabe, allen Tieren einen Namen zu geben an einem einzigen Tag, dann sehen wir, wie hart Adam gearbeitet hat und wie effizient er gearbeitet hat. Arbeit war nicht erst nach dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall kamen die Dornen und die Disteln in die Arbeit hinein, die eben Gott als Folge der Sünde noch wo er die Arbeit mit diesem Fluch belegte, dass er Dornen und Disteln mit sich bringen würde. Und selbst die Arbeit, ja, in vielen Sprachen ist die Geburt, wird mit einem besonderen Wort, ein besonderes Wort benutzt, nämlich harte Arbeit ist die Geburt. Eine harte Arbeit, selbst diese harte Arbeit ist mit Schmerzen, soll mit Schmerzen verbunden sein. Das ist das, was nach dem Sündenfall kam. Jetzt schauen wir in den Text. Es geht also hier in diesem Text um ein Gott wohlgefälliges Leben. Und wir schauen erstmal, was ist eigentlich hier das praktische Gebot? Nun, wir haben eigentlich 2 Ebenen der Gebote. Wir haben hier die erste Ebene des Gebotes ist die Anweisungen, die die Gemeinde bekommt. Wir stellen die aber an zweite Stelle. Und das zweite ist weswegen, nämlich was ist der Inhalt, weswegen die Gemeinde diese Anweisung bekommt. Und hier gibt es auch 2 Ebenen. Das eine ist die allgemeine Ebene und das zweite ist dann die direkte Ebene, nämlich die praktische Arbeit. Nun, die allgemeine Ebene lesen wir einfach von, die allgemeine Ebene finden wir 3-mal in diesem Text. Denn Paulus schreibt hier in Vers 6, wir gebieten euch, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt. Unordentlich. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist ataktos. Das kennen wir vom Takt, ne? Vom Takt eines Liedes. Nun, warum gibt es überhaupt Regeln im Lied? Nun, damit man zusammenwirkt, das heißt, es entspricht nicht dem, was Gott sich gedacht hat. Deswegen ist es unordentlich. Das Wort wird dann in Vers 7 nochmal wiederholt. Er sagt, ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Also, Es geht um ein unordentliches Verhalten. Und jetzt noch Vers 11. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln. Und jetzt wendet er es praktisch an und sagt, und nicht arbeiten. Unordentlich wandeln heißt, nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Das ist dann die praktische Anwendung. Er hat also einen allgemeinen Begriff für das Leben, das sie führen sollen, und zeigt dann eben, dass er es in besonderer Weise bei dieser Gemeinde auf die praktische Arbeit anwendet. Nämlich, dass es da Leute gab, die nicht arbeiten wollten. Also gibt es Leute, die sagen, ja, diese Gemeinde, die wartet auf die Wiederkunft des Herrn und deswegen haben sie nicht gearbeitet, weil sie dachten, der Herr kommt ja bald, es lohnt sich nicht mehr, irgendetwas zu machen. Aber diesen Zusammenhang stellt der Brief nicht her. Man kann das zwar als Argument, man sagt, okay, ich finde das und das im Text, also haben sie den und die, das und das Motiv gehabt. Aber die Bibel zeigt, dass jemand, der nicht arbeiten will, einfach faul ist. Und welche Begründung heranzieht, das entspricht immer dem Wesen des Menschen oder je nachdem, was ihm näher liegt. Was wir wissen, was oft mehr prägend ist für die Gemeinde des Herrn, es war selten der Grund, dass die Wiederkunft des Herrn der wirkliche Anlass war, nicht zu arbeiten, sondern gesellschaftliche Ideale und Werte sind meistens ein viel höherer Grund, viel prägender im Leben der Gemeinde als ein geistlicher Grund. Und ich will hier noch ein Argument kurz hinzubringen. Wenn wir die Endzeitrede Jesu nehmen, dann sehen wir, dass Jesus immer wieder betont, dass er darauf achtet, dass er sagt, was ich suchen werde, wenn ich wiederkomme, sind Menschen, die treu ihre Aufgabe erfüllen. Also das Warten auf den Herrn und darum nicht zu arbeiten, ist absolut gegen alle Anweisungen des Herrn Jesus Christus. Also da gibt es genug Gründe, dass ich das nicht als Entschuldigung herbeiführen kann. Meistens ist es so, dass ein gewisses Ideal einen Menschen beherrscht, warum er nicht arbeitet. Und wir könnten jetzt noch als Letztes hinzufügen, aber ist es nicht jedem selbst überlassen? Kann nicht jeder selbst entscheiden, wie er arbeiten will oder nicht arbeiten will? Auch dafür gibt der Text hier klare Anweisungen. Also es geht um einen unordentlichen Wandel. Er zeigt dann auch, dass es geht um den unordentlichen Wandel und dann ganz speziell wird er bezogen auf das Arbeiten. Wir wissen aber im Kontext, wenn wir das ganz lesen und sehen, dass dreimal unordentlich Wandeln angesprochen wird und dann natürlich auch in den Beispielen, wir haben nicht Vers 8, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Wir sehen also den Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist die Anwendung auf die Arbeit. Und dann sagt er es nochmal ganz konkret, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Also ganz praktisch angewendet, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir sind wieder bei einem Alltag unserer Zeit. Ist unser Sozialsystem nach der Bibel recht? Ist es angemessen? Ist es Gott wohlgefällig? Es hat gute Seiten, aber entspricht es dem Prinzip, das Gott gegeben hat? Was bedeutet es also, Gott wohlgefällig? Also was bedeutet es also, Gott wohlgefällig zu leben? Es bedeutet nach den Ordnungen, die Gott gegeben hat. Ich habe schon euch gezeigt, dass Gott selbst ein Arbeiter ist und gearbeitet hat. Er schuf den Himmel und die Erde in 6 Tagen und er ruhte am 7. Tag. Aber wir sehen auch beim Herrn Jesus, dass er ein Arbeiter war, der fleißig war. Er arbeitete Tag und Nacht. Die Zeit, als die er als Zimmermann arbeitete oder als Schreiner, je nachdem, wie wir das übersetzen, das Wort, vielleicht wurde es auch damals gar nicht getrennt, wie in vielen Sprachen bis heute es nicht getrennt wird. Die Zeit, die wird uns kaum beschrieben. Aber seine Arbeitsethik konnte er erstens nicht plötzlich nach 30 Jahren beginnen, erstens. Und zweitens, wir wissen, dass Gott selbst über dem Leben Jesu sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein ganzes Wohlgefallen gefunden habe. Das heißt, auch als Zimmermann oder Schreiner hat Gott sein ganzes Wohlgefallen in der Art und daran, in der Art und Weise, wie er gearbeitet hat. Wir machen die Arbeit sehr schnell abhängig von dem, was Vorgesetzte sagen, was unsere Gesellschaft als Wert oder Unwert macht. Nicht so bei dem Herrn Jesus. Paulus nun folgt diesem Beispiel. Und deswegen gibt er sich selbst hier als Beispiel. Und auch hier wird uns gezeigt, und hier sagt Paulus, was er getan hat. Er sagte, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Wenn man jetzt den Korintherbrief aufschlägt, dann sieht man, dass Paulus das nochmal deutlicher ausführt. Er sagt, dass er nach Korinth gekommen ist und er hätte das Recht gehabt, von den Korinthern Geld zu nehmen, weil er dort gepredigt hat und der Arbeit ist seines Lohnes wert. Und er spricht von den Mitarbeitern und er spricht davon, dass sie die Mitarbeiter Geld geben sollen, dass sie ihren Dienst ausführen sollen. Aber Paulus, als er kam, um die Gemeinde zu gründen, nimmt kein Geld von der Gemeinde, sondern er arbeitet Tag und Nacht. Wir wissen, dass Paulus Zeltmacher war. In dem Text sagt er sogar, dass er so viel, also als Apostel und Verkündiger des Evangeliums, durch den Gott mehr gewirkt hat als durch alle anderen Apostel, sehen wir eine Arbeitsmoral, dass er nachts oder wahrscheinlich nachts die Zelte baute und tagsüber predigte. Er arbeitet aber nicht, dass er sagt, okay, ich habe hier 7 Mitarbeiter und von den 7 Mitarbeitern muss jeder seine Arbeit tun, damit wir eine gemeinsame Kasse haben, damit wir damit leben können. Sondern er arbeitet sogar so, dass er sagen kann, dass er für alle Bedürfnisse seiner ganzen Mitarbeiter gesorgt hat. Er war also ein harter Arbeiter. Wenn er sich also hier zum Beispiel gibt, dann wussten die Gläubigen, wie sehr er gearbeitet hat. Und er hat es auch den Ältesten in Ephesus nochmal so erklärt. Das sollten wir vielleicht nochmal lesen, Apostelgeschichte 20, wie er das beschreibt. Und hier kommt auch der Kontrast rein zu den Griechen oder Römern, die Handarbeit als etwas Minderwertiges angeschaut haben. Übrigens, Zimmermann war auch eine Handarbeit. Der Sohn Gottes kam, um diese Arbeit auf sich zu nehmen. Vers 34, Apostelgeschichte 20, Vers 34. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. Merkt ihr? Diese Hände haben für meine Bedürfnisse und die meiner Gefährten gesorgt. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Das bedeutet, er arbeitete nicht nur für die persönlichen Bedürfnisse, sondern er sah es immer als notwendig an, so zu arbeiten, dass er dem Bedürftigen etwas geben konnte. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist hier, dass Paulus ja gar nicht in erster Linie gebietet zu arbeiten, obwohl das Inhalt seiner Anwendung an die Gemeinde ist. Und wir haben das besprochen und wir könnten noch viel über die Arbeitsmoral sagen, sondern wir schauen als zweites auf das Gebot im Zusammenhang mit der Autorität. Mit welcher Autorität kommt dieses Gebot zu uns? Ist also eine Arbeitsmoral einfach eine Option, eine Möglichkeit, wenn ich es nicht brauche, die ich, wenn ich es nicht brauche, auch verwerfen könnte? Oder aber ist es der Wille Gottes? Ist es eine Notwendigkeit, um Gott wohlgefällig zu leben? Und hier sehen wir Vers 6, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt. Paulus sagt, es soll ihnen auffallen, wenn jemand in der Gemeinde nicht nach der Überlieferung, nach der Ordnung lebt. Und sie sollen sich von dem zurückziehen. Das heißt, sie sollen ihm die Gemeinschaft verweigern. Er sagt dann, Vers 12, solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Und dann sagt er der Gemeinde wiederum, wenn jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Wir sehen also, dass er eine klare Anweisung gibt. Er gebietet, dass solche arbeiten sollen. Und er gebietet der Gemeinde, Konsequenzen zu ziehen, wenn jemand diesem nicht gehorcht. Und hier haben wir etwas, was wiederum nicht nur konträr ist zu unserer Gesellschaft, sondern auch konträr zum Verständnis vieler Christen, also vieler bekennenden Christen, nämlich, dass sie denken, im Reich der Gnade gibt es nur Möglichkeiten, die ich entweder annehmen möchte oder nicht annehme. Das heißt, jeder Gehorsam ist optional. Wenn es von innen heraus gerade so kommt und ich Lust darauf habe und es mir gefällt, dann mache ich das, und wenn nicht, dann eben nicht, weil ich lebe ja von der Gnade. Viele Leute würden sagen, na gut, wenn der Herr das will, dann soll er das auch in mir wirken. Kann ja nicht anders. Andere würden argumentieren, ich habe ja kein schlechtes Gewissen dabei, also ist alles in Ordnung, wenn ich kein schlechtes Gewissen dabei habe. Und was wir oft nicht merken, und für mich war das ein komplett neues Licht auf das Evangelium, auf das Neue Testament, als mir mal aufgefallen ist, dass hier steht, wir gebieten euch. Es gibt also ganz klare Anweisungen, Gebote, Richtlinien im Neuen Testament, die so stark untermauert sind, dass wenn ich denen nicht gehorche, ich offensichtlich nicht im Wohlgefallen des Herrn lebe, erstens, und zweitens, die Gemeinde, der Gemeinde geboten ist, sich von diesem Menschen zurückzuziehen, sodass sie keine Gemeinschaft mehr mit ihm pflegt. Das ist das, was Gott lehrt. Also das ist ein klares Gebot zu arbeiten, erstens. Zweitens ist ein klares Gebot der Gemeinde, auch diesen Bereich so ernst zu nehmen, und er betrifft auch andere Bereiche, so ernst zu nehmen. Und dieses Gebot wird so ernst zu nehmen, dass es Konsequenzen mit sich zieht. Und dieses Gebot wird so mit Nachdruck untermauert, das möchte ich euch jetzt zeigen an zwei Dingen, die hier im Text sehr einfach angegeben sind. Nämlich erstens, wir gebieten euch Brüder im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was macht Paulus hier? Paulus sagt hier, dass nicht er die Autorität ist, die dieses Gebot an die Gemeinde gibt, sondern er sagt hier, Jesus Christus ist die Autorität. Er gibt der Gemeinde also nur weiter, was Jesus Christus selbst will, was Gottes Wille ist. Ich kann also dieses Gebot nicht ablehnen. Ich kann also nicht sagen, okay, wenn ich größtmöglich oder vielleicht eine Schnittmenge finde von meinem Leben, ich bin ja fleißig, ich arbeite ja auch normalerweise gerne, also ist alles in Ordnung. Nein, es geht hier um mehr. Es geht hier um die Anerkennung der Autorität Jesu Christi im Gegensatz zu allen Idealen einer Gesellschaft, oder sogar Mitbrüder und Mitschwestern. Ich muss anerkennen, dass Gott in der Gemeinde Autoritäten aufgerichtet hat. Und die erste Autorität ist Christus Jesus selbst. Er hat es geboten. Und als zweites sind es die Apostel. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber schaut, das ist das, was er sagt. Er sagt im Namen Jesu Christi. Darum geht es. Und dann sagt er, dass wir nochmal in Vers 12, solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Gott sagt also, er will, dass sein Volk mit stiller Arbeit sein eigenes Brot, dass jeder Einzelne mit stiller Arbeit sein eigenes Brot verdient. Gott, der Herr, hat den Auftrag gegeben. Paulus sagt, wir gebieten euch im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus. Die Autorität ist also hier nicht mal der Apostel, sondern der Herr Jesus selbst. Wer also das Gebot verwirft, verwirft sowohl die Autorität der Apostel, aber vielmehr noch, er verwirft die Autorität des Herrn Jesus über seinem eigenen Leben. Das ist, was er verwirft. Und darum kommt auch die Konsequenz. Darum ist auch die Anordnung der Konsequenz. Und die Konsequenz ist ja auch in diesem Befehl drin. Wir gebieten, er sagt nicht nur, dass der Herr gebietet, dass sie arbeiten sollen und fleißig sein sollen, sondern er sagt, der Herr gebietet auch, dass sie sich zurückziehen sollen von jedem Bruder. Der Bruder kann aber sehr sympathisch sein, sehr nett sein. Er kann sehr gerne unsere Gemeinschaft suchen. Er will sie sogar suchen. Er kommt regelmäßig zu Besuch. Natürlich, er hat ja Zeit. Und was sagt nun der Text hier? Er sagt, die Gemeinde soll sich zurückziehen von diesem Bruder. Warum sagt sie das? Weil die ganze Bibel davon voll ist, dass wir geneigt sind, uns von denen prägen zu lassen, deren Gemeinschaft wir haben oder suchen. Und er sagt, der Herr, der uns kannte, der Herr, der wusste, wer wir sind, wie wir sind, der hat geboten, dass die Gemeinde dieses ernst nehmen soll und sich von den Brüdern zurückziehen soll, die nicht dem gehorchen. Warum? Sie verwerfen die Autorität Gottes und sie verwerfen die Autorität der Apostel, des Wortes Gottes. Ja, so wird es ja gesagt. Er sagt, es ist ein Gebot des Herrn, sie verwerfen die Autorität der Apostel, des Wortes Gottes. Und hier wird ein Wort immer wieder gebraucht, die Überlieferung. Nun, diesen Text, hier will ich nur einen ganz kurzen Schwenker machen, nicht, weil es nicht unbedingt jetzt notwendig wäre, in unserem Kontext uns damit zu beschäftigen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, einfach wegen dem Missbrauch, den wir hier haben. Überlieferung wird von der katholischen Kirche stark benutzt, von der orthodoxen Kirche, von vielen Gemeinden oder von vielen traditionellen Kirchen wird das Wort benutzt, um zu rechtfertigen, dass es ja wohl, dass man die Schrift nicht einfach als einzige Autorität in der Gemeinde anerkennen soll, sondern dass es auch noch die Autorität der Überlieferung gibt. Das heißt, die Kirche ist die Autorität, wie wir das Wort Gottes anwenden und nach ihrer Autorität nur ihre Autorität ist die Grundlage dafür, wie wir das Wort Gottes anwenden müssen und dürfen. Wir hatten gerade im Urlaub noch eine Diskussion mit einem, der genau das benutzte und sagte, wenn es nicht, ist doch offensichtlich, dass die Bibel immer wieder dieses Wort benutzt, dass sie nicht nach dem wandeln sollen, was überliefert ist. Aber ich möchte uns hier nur eine kleine Hilfe geben mit einem sehr besonderen Text aus dem Titusbrief, der uns einfach hilft, das auch biblisch zu gebrauchen. Und zwar ist es in Titus Kapitel 2. Und da sehen wir allgemein, was es bedeutet, unordentlich zu leben oder beziehungsweise was es bedeutet, ordentlich zu leben. Und nachher werden wir uns noch eine kurze Stelle im Timotheusbrief anschauen. Schaut, was er hier sagt. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Also er sagt, es gibt Dinge, die entsprechen der Lehre. Das ist gemeint mit Überlieferung. Nämlich es bedeutet nicht, dass hier nun die Gemeinde neben der Bibel noch eine Überlieferung hätte, sondern innerhalb dass der Lehre der Apostel sind ganz klare Dinge überliefert, was es bedeutet, in der Praxis Christus gemäß zu leben. Wir haben das jetzt bei der Arbeit gesehen, aber schaut, wie es hier ausgeführt wird in verschiedene Bereiche. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben und in der Liebe und in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Merkt ihr? Die Ordnung sind, sie sollen sich verhalten, wie es jemand geziemt, der dem Herrn gehört, nämlich heilig ist, von Gott ausgesondert für sich. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen. Verleumdung ist also auch unordentlich. Nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Also sich nicht dem Auftrag hinzugeben. Ein wunderbares Wort, ne? Dass er sagt nicht, okay, so arbeiten nur, also du musst 6 Tage arbeiten bis zur Rente. Dann brauchst du nicht mehr. Nein, die Bibel sagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Ich muss ja nicht institutionell arbeiten. Aber wann sollte eine erfahrene Christin aufhören, das Gute zu lehren? Hier steht's. Das ist ihr Gebot, nämlich das Gute zu lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Also es bleibt ein Auftrag. Solange sie die Kraft hat, hat sie einen Auftrag, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, sich ihren eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das ist alles Ordnung, worum es geht. Überlieferung, was es bedeutet, Gott gefällig zu leben. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern wohlgefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Hier wird es zusammengefasst, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Schaut, dann sagt er das in Vers 15, fasst das nochmal zusammen und sagt, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen, niemand soll dich geringschätzen. Wie können wir sagen, ist das nicht gesetzlich, was er tut? Ich lese nochmal weiter. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig. Indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden, Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unserem Herrn. Auf welcher Grundlage soll Titus hier den Gläubigen gebieten, all diese Dinge zu tun, nach der Überlieferung zu leben? Er sagt, weil sie von Gott erkauft worden sind, durch einen Preis, weil sie errettet worden sind von dem nichtigen, vergänglichen Wandel. Und dann hat er zwischen eingefügt, Vers 11, Kapitel 2, Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Dieses Gebot hier, das er gegeben hat, ist nicht Gesetzlichkeit, es ist nicht Selbstgerechtigkeit, sondern es ist ein Gebot, das auf ein erneuertes Herz trifft. Und dieses erneuerte Herz empfängt den Willen Gottes, den Willen des Erlösers, der sich selbst hingegeben hat, der gestorben ist, um sie zu erkaufen vom alten Leben. Er hat ihnen ein neues Leben erkauft. Und die Gnade Gottes, den Heiligen Geist, den er ihnen gab, ist ein Geist, der im Sinne des Erlösers in ihnen wirkt, der kräftig in ihnen wirkt, um sie genau zu dem zu treiben, was Gott gefällt. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit er uns das Leben, damit er in uns das Leben hervorbringt, das Gott uns, das Christus uns erkauft hat. Und in uns die Kraft ist, das zu tun, was dem heiligen Willen Gottes entspricht. Und seht, wenn wir das alles zusammennehmen und verstehen, wie das alles zusammenhängt, dann geht es hier nicht einfach nur, ich muss jetzt jemanden gehorchen, sondern es geht hier darum, dass Paulus ein Gebot an die Gemeinde schreibt, von der er überzeugt ist, dass die Mitglieder errettet sind und nun sagt, schaut, wir wissen, dass Christus uns dafür erkauft hat. Zweitens, dass der Heilige Geist uns dazu drängt und erzieht. Und in diesem Zusammenhang, darum gebieten wir, geht hin und tut es. Also nicht mit eigener Kraft, nicht aus eigenen Motiven, nicht aus uns selbst heraus, sondern Bewusstsein, dass er Herr ist auf dem Thron meines Herzens. Und weil er auf dem Thron meines Herzens ist, und weil ich erlöst bin von ihm, um seinen Willen zu tun, darum trifft dieses Gebot. Aber darum, seht, darum ist es so fatal, wenn jemand meint oder bekennt, ein Christ zu sein und sich nicht darum kümmert, was Gottes Wille und Gottes Ordnung ist. Überlieferung in der Bibel ist nicht etwas, was unabhängig von der Bibel nicht mehr belegbar durch die Bibel ist, sondern was ganz klar in der Bibel wieder und wieder weitergegeben wird, in der Schrift weitergegeben wird. Es ist die Autorität der Apostel im Namen des Herrn, wie sie es praktisch in der Gemeinde gelehrt haben. Und wir haben viele Stellen, wo genau das zusammengefasst wird. Wenn die Kirche, also die katholische Kirche und die protestantische, die orthodoxe Kirche und so weiter, wenn sie jetzt kommen und sagen, oh, wir haben die Autorität der Überlieferung, dann haben sie das Wesen der Überlieferung von der Bibel selbst getrennt, um ihre eigene Autorität aufzurichten, neben Christus und neben den Aposteln, weil sie selbst die Apostel sein wollen. Und wir merken, wie böse das ist. Es geht also immer das, was wir nach der Schrift ganz klar sehen dürfen. Und vielleicht jetzt hier noch ein kurzes Beispiel aus dem Timotheusbrief. Hier geht es um Witwen. Anweisungen für die Witwen in 1. Timotheus 5. Und wir stolpern fast drüber, weil wir erstmal denken, wie kann er sowas sagen? Wie kann Paulus sowas sagen? Paulus gibt also dem Timotheus hier Anweisungen. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Das ist zum Beispiel ganz einfach das, was Paulus versteht, unter einem ordentlichen Wandel, dem, was die Gemeinde, wofür die Gemeinde verantwortlich ist und der einzelne Gläubige. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, im eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Also, die Witwe hat Kinder, die Kinder sind gläubig und er sagt, schaut, was bedeutet es, Gott wohlgefällig zu leben? Hier steht's. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Hat die Witwe keine Aufgabe in der Gemeinde? Sie hat eine besondere Aufgabe. Die entscheidende Aufgabe. Wo wurde die Schlacht geschlagen, als Israel gegen Amalek kämpfte? Auf dem Berg, da wo Mose mit der Hilfe von Aaron und Hur seine Hände erhob. Und es hieß, wenn Mose seine Hände erhob, siegte Israel. Er sagt, hier ist die Aufgabe der einsamen Witwe im Gebet und Flehen Tag und Nacht zu arbeiten, arbeiten, zu arbeiten. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Rente, um genusssüchtig zu sein, sagt er, ist ein Beweis dafür, dass jemand bekennt, lebendig zu sein, aber eigentlich noch tot ist im alten Leben. Warum? Er sieht nicht, dass er lebt für Gott. Er bekennt mit seinem Leben das Gegenteil. Er bekennt mit seinem Mund das Gegenteil von dem, was sein Leben bekennt. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Er sagt, schaut, das sollst du offen ansprechen. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Hier sehen wir etwas von der Bedeutung, von der Autorität. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder auferzogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Was soll die machen, die noch körperliche Kraft hat? Jüngere Witwen aber weise ab. Wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt, dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Und dann geht es weiter. Wir sehen also, die Bibel ist voller klarer Anweisungen, was es bedeutet, Gott wohlgefällig zu leben. Dieser Text auch im Zusammenhang zeigt uns nochmal, warum das so entscheidend ist. Ich will einfach diese zwei Sätze nochmal rausnehmen. Er sagt, eine Genusssüchtige ist lebendig tot. Dann sagt er, sprich es offen aus, damit sie untadlich sind. Worum geht es? Untadlich zu sein vor Gott. Oder wenn er dann sagt, wer das nicht tut, der hat den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Worum geht es also? Es geht darum, dass ein Leben bekennt, nicht, oder dass das Leben, nicht die Worte, sondern das Leben bekennt, dass es die Autorität des Herrn Jesus Christus über die Gemeinde nicht anerkennt. Gleichzeitig würden wir in diesen Anweisungen an die Thessalonicher sehen, dass eine Gemeinde bekennen kann, dass sie die Autorität Christi über die Ordnungen des Lebens und über die Ordnungen der Gemeinde nicht anerkennt. Und darum sind die Anweisungen so scharf. Wir können nicht auf die vielen Formen der Selbstdisziplin eingehen, aber ich möchte hier doch wirklich nochmal zeigen, Paulus zeigt, wie notwendig es ist, um Gott zu ehren. Er gibt sich selbst als Beispiel, um sie zu motivieren, sich dem hinzugeben. Und dann zeigt er eben, dass es noch eine weitere Motivation gibt, nämlich, dass die Gemeinde, die Brüder einander stärken und ermutigen sollen, diesen Weg zu gehen, mit allen Konsequenzen. Und dann sagt er doch, haltet doch, und dann, wenn jemand dann immer noch nicht gehorcht, auch das ist eine letzte Motivation, wenn jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet, hab keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Er soll beschämt werden von der Gemeinde für sein Verhalten. Es gibt Zeiten, wo die Gemeindezucht, es geht hier also nicht darum, dass jemand mal versucht ist, sondern es geht hier um eine Haltung. Aber es gibt Zeiten, wo die Gemeindezucht so weit geht, dass man sagt, wir glauben, dass du ein Ungläubiger bist. Aber schaut, er sagt, all das sollen sie zuallererst immer tun, mit der tiefen Absicht, mit der großen Absicht, dass nicht innere Feindschaft, nicht ein Ende der Sympathie, nicht ein Ende des Wohlwollens die treibende Kraft ist, sondern ernsthafte Liebe zu dem Bruder. Eine Fürsorge für seine Seele, ein Anliegen, ihm etwas Gutes zu tun. Das soll der Grund sein. Deswegen sagt er, weist ihn zurecht als einen Bruder. Selbst wenn ihr sagt, nein, du kannst mich nicht besuchen, weil du unordentlich lebst. Selbst wenn wir sagen würden, nein, du kannst nicht mehr in den Gottesdienst kommen, weil du unordentlich lebst, geht es worum? Um ihn. Um ihn. Nicht, dass wir sind reiner wie du, nicht wir sind besser wie du. Sondern wir lieben dich und wir wissen, dass Gottes Gebot das Beste für dich ist. Und das könnten wir jetzt in vielen Beispielen belegen. Wenn Gott gesagt hat, 6 Tage sollst du arbeiten und am Ende das Gebot aufrichtet, obwohl Dornen und Disteln die Arbeit des Menschen, den Weg des Menschen beinhalten. Das ist doch zum Heil für jeden, der das Gottes Autorität anerkennt und zu seinem Besten. Gott hat verheißen, dass dies sein Mittel ist. Und vor allem ist es die höchste Berufung überhaupt, dem nachzufolgen, den wiederzuspiegeln, der unser Schöpfer und unser Erlöser ist. Und schließen, Paulus sagt dann am Ende, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden, alle Zeit und auf alle Weise, der Herr sei mit euch. Die Bibel ist voll davon, dass sie Anweisungen gibt, wie wir Frieden haben können in einer Welt der Ungerechtigkeit. Diese Welt bleibt eine Welt der Ungerechtigkeit. Diese Gemeinde wurde verfolgt, entrechtet. Sie wurden bestraft, falsch bestraft, ins Gefängnis geworfen. Sie mussten alles verlassen. Ist der Wunsch nicht Ironie, der Herr gebe euch Frieden? Nun, die Bibel lehrt uns, für unsere Regierung zu beten. Sie lehrt uns, ordentlich zu leben. Sie lehrt uns, ein anständiges Leben in dieser Welt zu führen. Aber die Bibel lehrt uns auch, dass der Friede Gottes so groß ist, so reichlich ist, dass in den schwierigsten Umständen der Friede Gottes im Herzen herrscht und fähig ist zu herrschen, sodass der Friede bestimmend wird für all sein Denken und Handeln. Die Bibel lehrt sogar, dass wenn du arbeitest, mit aller Kraft arbeitest und kein Geld bekommst und nicht weißt, was du morgen essen sollst, Gott mächtig ist, dir so ein Vertrauen zu geben, dass der Herr dich morgen versorgen wird. Dass du tiefen Frieden hast und dich hinlegst und schläfst, wieder aufstehst und weißt, der Herr ist treu. Und das ist, was Paulus hier betet. Warum er betet. Und wenn wir jetzt nochmal dann am Ende noch haben und sagt, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, das ist das Zeichen hier im Brief, so schreibe ich, dann lass uns dann denken, wir haben uns dem gestellt, was Gott uns durch seinen Willen mittels der Apostel gegeben hat. Die Gemeinde ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Es gibt keine sukzessiven Apostel. Gemeint ist, es gibt nicht die Autorität der Apostel, die von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wird. Hier ist die Autorität der Apostel festgelegt, aufgeschrieben. Und inhaltlich finden wir ganz klar, sie zeigen, dass sie nicht das Recht sahen. Das Besondere der Apostel war ihre geringe Sicht von ihrer eigenen Autorität. Ich wiederhole, das Besondere der Apostel war eine geringe Sicht von ihrer eigenen Autorität, von ihrer eigenen Meinung. Sie wussten, sie sind nur Gesandte. Ihr Haupttitel ist Sklave Jesu Christi, den sie sich selbst geben. Sklave Jesu Christi. Ich habe einen Auftrag. Das war ihr Denken. Ich muss den Willen Gottes ausführen. Folgt meinem Beispiel. Wie steht es mit dir? Ist das deine Haltung? Hat der Herr das Recht, über dich zu gebieten? Hat der Herr das Recht, zu gebieten, wie du lebst? Wie du arbeitest, welche Einstellung du zur Arbeit haben sollst. Hast du ein Anliegen, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, was mit deiner Motivation? Hast du ein Anliegen in deinem Arbeiten, in deinem Leben, ihm zu gefallen? Sagst du, es geht nicht in erster Linie darum, dass ich genug Geld habe, dass ich mir alles leisten kann, damit ich locker leben kann? Nein, sondern es geht mir in erster Linie darum, dass selbst wenn ich kein Geld bekomme, aber dem gefalle, der mich hier leben lässt, dann habe ich das, was ich brauche. Worum geht es dir? Schau, und dieses Merkmal, was dein Streben ist, wonach du verlangst, was dein Begehren ist, ist eins der wesentlichen Merkmale eines Kindes Gottes. Das neue Leben, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Die neue Schöpfung zeigt sich vor allem in dieser Haltung, ich will dem Herrn gefallen. Nicht nur äußerlich, sondern auch in meiner Einstellung, in meinen Motiven. Der Herr warnt uns überall davor, dass wir uns mehr prägen lassen vom Zeitgeist, vom Umfeld, vom Nützlichkeitsdenken als von ihm. Christsein beginnt in allererster Linie, oder Christsein muss vor allem von dem einen Verlangen bestimmt werden: Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Für dich lebe ich. Mein Ehrentitel ist Sklave Jesu Christi. Hört das nach 8 Stunden auf? Dann habe ich meine freie Zeit, nicht Sklave Jesu Christi zu sein. Nein, 24/7, Sklave Jesu Christi. Er hat das Recht auf meinen Schlaf, meine Arbeit, mein Verdienst, mein Job. Er hat das Recht zu bestimmen, aber nicht nur das Recht. Ich will ihm wohlgefallen. Wenn du noch nicht errettet bist oder wenn du dich innerlich dagegen wehrst, dann stellst du die neue Natur, die du vielleicht bekennst zu haben, in Frage. Du stellst in Frage, ob du errettet bist. Gott schafft neue Herzen. Neue Herzen wollen Gott gefallen. Und neue Herzen erkennt man darin, dass sie das als Gottes Wort annehmen und nicht als Option, worüber sie entscheiden, was sie davon annehmen, sondern als Autorität. Das ist meine Speise, sagt der Jesus, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ein neues Herz folgt Jesus nach. Der Herr gebe uns dazu Gnade. Amen. Vielleicht noch ein Satz. Wenn ich das, was ich gesagt habe, dir zeigt, dass du kein neues Herz hast, der Herr ruft jeden auf, zu ihm zu kommen. Er sagt, kommt her zu mir. Nur Gott kann dir ein neues Herz schaffen. Nur Gott kann das Alte wegnehmen und ein neues geben. Es lehrt uns nicht, dass wir uns mehr bemühen müssen. Es lehrt uns, dass wir zu dem kommen müssen, der mal gesagt hat, es werde Licht, dass er auch in unser Herz hineinruft, es werde Licht und uns neu macht. Amen.